Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz und auch in dieser Woche ist bei mir
Hendrik Wieduwild, Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstagvormittag, den 10. April, und das bedeutet Habemus Koalitionsvertrag. Weil der aber erst am Mittwochnachmittag kam, bekommen wir etwas Unterstützung gleich von zwei KollegInnen aus der Beck Aktuell Redaktion, um euch zu briefen, was in den nächsten Jahren so auf uns zukommt in Sachen Recht, Rechtspolitik und Justiz. Und damit sind wir mittendrin in den Themen.
Erst kommt der Inhalt, dann die Paragraphen. Der Koalitionsvertrag ist da und Schwarz-Rot will nicht nur bessere Gesetze machen. Auch inhaltlich soll einiges kommen, von der Arbeitszeiterfassung über die Justizmodernisierung bis zu jeder Menge Law and Order. Reformieren will die Koalition den Zugang der Öffentlichkeit zu Staatsinformationen. Stichwort Informationsfreiheitsgesetz IFG. Welche praktischen Bedeutungen die Regelung hat, besprechen wir mit dem Berliner Anwalt Christoph Partsch. Und zum Schluss freuen wir uns, denn Papi kommt nach Hause, aber in der Urne und nur auf einem wettbewerbsrechtlich schillernden Plakat.
Und in Berlin?
Auch wenn es jetzt nicht mehr zu einer Regierungsbildung vor Ostern kommt, ist zumindest der Koalitionsvertrag jetzt da. 146 Seiten und die Auslegung von SPD, Union gab es gleich noch mit dazu. Natürlich wollen wir nur einen ersten Einblick geben und konzentrieren uns dabei auf ausgewählte juristisch relevante rechtspolitische Themen. Aber da muss ich doch gleich nach einem bemerkenswerten Zitat fragen, das ich gestern bei Beck Aktuell gelesen habe. Erst kommen die Inhalte, dann die Paragraphen. Worum geht es da?
Ja, in der Tat. Das ist so ein bisschen, finde ich, irgendwo zwischen irritierend und populistisch, dieses Zitat. Denn bisher wurde das ja immer andersrum gemacht. Da haben wir immer erst die Paragraphen gemacht und uns dann überlegt, was drin stand. Aber irgendwie finde ich es auch ganz niedlich und ja zumindest anschaulich. Man weiß ja, was gemeint ist. Und der Gedanke dahinter ist ja richtig. Es soll nämlich bessere Gesetzgebung geben. Schwarz-Rot will jetzt alles besser machen. Es gibt ja in dem Koalitionsvertrag die Pläne für eine echte Staatsreform. Das hören wir ja relativ häufig auch die letzten Wochen und Monate. Und dabei spielt auch die Gesetzgebung eine Rolle. Die soll nämlich gründlich, integrativ und transparent sein. Das Recht müsse verständlich und digitaltauglich sein, heißt es. Und dann kommt's halt erst der Inhalt, dann die Paragraphen.
Ja, die echte Staatsreform ist sogar ausdrücklich genannt, ne? Auch die Initiative im Koalitionsvertrag, das muss er auch erstmal schaffen. Aber was heißt das jetzt?
Also, es betrifft mehrere Phasen. In der Frühphase soll es mehr Praxischecks geben. Also es soll mehr mit Betroffenen, mit Vollzugsexpertinnen und Experten gesprochen werden aus dem Bund, den Ländern und den Kommunen. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig mit, ich zitiere, angemessenen Fristen. Gab ja viel Genörgel dazu in den letzten Jahren, vor allem aus den Verbänden, die immer kritisiert haben, sie hätten viel zu wenig Zeit, um ernsthaft Stellung zu nehmen zu den relativ komplexen Gesetzentwürfen. Heilmann-Entscheidung, Bundesverfassungsgericht, Heizungsgesetz und so. Das galt ja nicht nur für die Abgeordneten, sondern auch für die Verbände und Expertinnen, die da befragt werden. Jetzt soll es halt eine Beteiligungsfrist geben, allerdings nur in der Regel 4 Wochen sollen das sein. Außerdem sollen Gesetzentwürfe, man höre und staune, in Zukunft Visualisierungen enthalten. Und zwar von Organisationsstrukturen, Prozessabläufen und Wirkungsmodellen. Man könnte
PowerPoint.
Fast meinen, da hat sich mein Unternehmensberater dran gesetzt. Richtig, das war
die
auch
Die kommen
mein
jetzt
Gedanke.
Mit PowerPoint, wo wir Kommunikationsberater allen sagen, lass diese scheiß Folien weg. Na gut.
Richtig, aber, genau. Schön. Aber es ist halt immer ein bisschen little late to the party sozusagen. Aber vielleicht auch noch etwas wichtiger als hübsche Bildchen. Die haben in der Wirtschaft ja bekanntlich auch noch nicht immer zu richtig viel geführt. Es sollen Erfolgsindikatoren definiert werden, an denen später der Vollzug von Gesetzen gemessen wird. Verrückter Kram. Gesetze kriegen jetzt KPIs sozusagen und sollen daran am Ende auch evaluiert werden.
Na, ich finde das grundsätzlich ja gut. Ich habe so oft schon super. In irgendwelchen Kommentaren geschrieben, empirische Messbarkeit von Gesetzerfolg wäre vielleicht auch mal eine Idee, anstatt irgendwelche Sachen in die Welt zu setzen. Insofern, der Spott ist gar nicht berechtigt und die Idee eigentlich gut.
Überhaupt nicht. Die Idee ist total großartig. Sie kommt halt nur einfach unfassbar spät. Ne? Also, dass man ernsthaft im Jahr 2025 sagt, was soll denn eigentlich dieses Gesetz erreichen? Wann evaluieren wir das? Was sind die Ziele? Und anhand von was tracken wir sie nachher? Nach welchen Zeiträumen? Das ist halt schon jetzt nicht besonders innovativ.
Und wir reden auch seit 10 Jahren vom Digitalministerium und Herr Merz hat gesagt, jetzt machen wir das. So, das war jetzt aber nicht die einzige verrückte Idee. Ich las auch etwas von einem Bundesexperimentiergesetz.
Ja, da kommt noch mehr sozusagen. Es soll in neuen, aber auch in alten Gesetzen Experimentierklauseln geben, also Möglichkeiten für Reallabore und auch für Abweichungsrechte, was auch immer das dann in der konkreten Umsetzung bedeuten mag. Es soll jedenfalls, liegt auf der Hand, innovationsfördern und allen Verwaltungsebenen mehr Gestaltungsspielraum geben.
Was ist denn für die Justiz geplant?
Ein neuer Pakt für den Rechtsstaat. Ich finde ja ehrlich gesagt, wenn man schon den Datenschutz in Datennutzung umbenennt, dann hätte man sich jetzt auch für den Pakt für den Rechtsstaat irgendwie einen neuen Namen ausdenken können, so zu Motivationszwecken. Dafür hat es aber nicht gereicht, da sind vielleicht die Unternehmensberater nicht mehr zugekommen. Es soll jetzt 3 Säulen geben und zwar eine, Achtung, da fand ich das Wording bemerkenswert, bessere Digitalisierung. Also nicht nur mehr, sondern auch bessere, das ist ja schon mal was, schlankere, schnelle Verfahrensabläufe und mehr Personal. Zu dem mehr Personal findet sich allerdings, abgesehen von diesem halben Satz, auch einfach gar nichts. Ich das nicht überlesen haben sollte.
Übrigens, Datenschutz und Datennutzung. Die Datennutzung kommt zwar dazu, zusammen mit so ein bisschen Motivationsgerede, dass die Bürger doch jetzt bitte irgendwie, ja, oder die Unternehmen auch besser mit Daten umgehen sollen und Datenverfügbarkeit und so. Man versucht diesen Kahn jetzt zu drehen, aber den Datenschutz gibt es natürlich auch noch weiterhin.
Der aber heißt jetzt halt ein bisschen anders und soll irgendwie besser sein und nicht mehr so nerven.
Naja, wie soll denn die Digitalisierung aussehen?
Es soll ein Online-Verfahren geben, was auch immer das heißt, im Zivilverfahren. Dann soll es vom Bund Standards geben für digitale Dokumentenübermittlung. Das klingt halt so profan, da sollte man auch denken, aber so ist es eben ja nicht in der Justiz bisher. Gemeinsam mit den Ländern soll die Bundesjustizcloud entwickelt werden und genutzt werden und es soll ein Justizportal geben, inklusive Kommunikationsplattform, Vollstreckungsregister und so mehreren Bürgerservices, die es zum Teil ja auch schon gibt oder zumindest in der Beta-Phase gibt, also zum Beispiel digitale Rechtsantragsstelle. Da gibt es ja schon ein Projekt beim Bundesjustizministerium. Und Achtung, der Einsatz von KI in der Justiz soll erlaubt werden. Frag jetzt bitte nicht, ob der Robo-Judge jetzt kommt. Ich verspreche allen, es gibt keinen Robo-Judge.
Ich habe nur schon wieder Angst davor, wie viele Spiegeltitel mit Roboterrichtern wir dann noch sehen werden.
Ich auch. Das ist so ein Wort, wo ich wirklich einfach wirklich Pickel krieg. So, okay, wir machen weiter.
Soll es denn irgendwie auch schnellere Verfahrensabläufe geben, wonach ja immer gerufen wird?
In der Tat, das findet sich da. Da sind natürlich auch schon so ein paar Leute alerted, vor allem aus der Anwaltschaft. Also es sollen auf jeden Fall die Zuständigkeitsstreitwerte für die Amtsgerichte erhöht werden. Unklar ist, ob das jetzt mehr werden soll als die ja schon geplanten 8.000 Euro, also von 5 auf 8.000 hoch. Die sind jetzt eben ja zuletzt der Diskontinuität zum Opfer gefallen. Das könnte einfach wieder auf den Tisch kommen. Auch die Rechtsmittelstreitwerte sollen erhöht werden. Dann wird es halt schon schwieriger, in die zweite Instanz zu kommen. Insgesamt soll der Zugang zur zweiten Instanz begrenzt werden. Was es genau heißen soll, noch vollkommen unklar. Und es soll mehr Präklusionsfristen geben. Auf Deutsch gesagt, es soll also weniger Rechtsschutz geben.
Gibt es schon konkrete Pläne für die einzelnen Gerichtsbarkeiten?
Der Bund will Rechtsgrundlagen schaffen für Möglichkeiten der richterlichen Verfahrensstrukturierung in der Zivilprozessordnung. Also als Beispiele werden genannt frühzeitige Verfahrenskonferenzen und Vorgaben zur Strukturierung des Parteivortrags. Da droht also womöglich doch noch das elektronische Basisdokument.
Es ist ja alles nicht neu, oder?
Es ist echt, also ne, man kann ja sich den gesamten Koalitionsvertrag angucken und sagen, das ist jetzt irgendwie von der riesigen Reform und alles wird jetzt anders und dem großen Politikwechsel weit entfernt. Für die Justiz, allgemein für die Rechtsthemen, würde ich sagen, gilt es auf jeden Fall. Hiervon ist gar nichts neu, also strukturierter Parteivortrag, elektronisches Basisdokument und so wird seit Jahren darüber diskutiert. Diese Verfahrenskonferenzen gibt es in der Schiedsgerichtsbarkeit schon seit immer und man fragt sich eigentlich nur seit Jahren schon, warum gibt es die jetzt nicht schon? Da trifft man sich halt am Anfang und bespricht so ein bisschen, was hat man denn vor? Wie wird das Verfahren strukturiert? Man kann die Termine absprechen. Es ist einfach ein Organisationstermin. Nichts davon ist neu. Also man kann nur hoffen, dass die Koalition, wie sie es zumindest ankündigt im Koalitionsvertrag, zumindest mal einen Blick wirft in die Vorschläge der Reformkommission ZPO, also Zivilprozess der Zukunft nannte die sich ja. Das war eine vom Bundesjustizministerium aus der letzten Legislaturperiode. Da wurde mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen und da gab es durchaus für die ZPO-Reform innovativere Vorschläge als das, was sich da jetzt findet.
Was ist denn mit der SDPO? Da sollte doch letztes Jahr eigentlich eine große Reform kommen und die ist dann ja diskontinuitätshalber versickert.
Ja, nicht nur diskontinuitätshalber, man konnte sich einfach auf nichts einigen. Da ging es vor allem um die geplante Dokumentation der Hauptverhandlung. Also ja, die SDPO-Reform hätte auch die neue Regierung, die künftige Regierung auch gern, und zwar eine größere. Und wie an so vielen Stellen in diesem Koalitionsvertrag setzt sie dafür jetzt erstmal eine Expertenkommission ein. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Kann also dauern, ist relativ typisch für Law and Order. Das Einzige, was schon drin steht, es soll einen Fokus geben auf Opferschutz im Strafrecht. Und in der VWGO soll es übrigens auch Änderungen geben. Das hatte jedenfalls ich persönlich gar nicht auf dem Schirm. Es soll mehr Einzelrichterverfahren geben. Und es findet sich dann eine sehr merkwürdige Formulierung, die sich so nach einem typischen Kompromissergebnis anhört. Ich zitiere das einfach. Verwaltungsgerichte sollen sich unter Beibehaltung des Amtsermittlungsgrundsatzes künftig stärker auf den vorgebrachten Parteivortrag und auf eine Rechtmäßigkeitsprüfung konzentrieren. Da kann man jetzt echt rätseln, was das in der Praxis heißen soll. Zumal sich für Asylverfahren tatsächlich ja auch im Koalitionsvertrag jetzt der Plan findet, dass dort aus dem Amtsermittlungsgrundsatz der Beibringungsgrundsatz werden muss. Ich zitiere wirklich muss. Der macht ja nicht nur progressiven Migrationsrechtlern schon seit Wochen Angst, dieser Vorschlag. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Migrations- und Strafrecht. Das hat der Kollege Maximilian Amos am Mittwoch betitelt mit die neue Härte. Und jetzt kann er uns erklären, wieso eigentlich. Hey Max, wir bleiben mal kurz dabei. Was soll das denn eigentlich heißen mit dem Beibringungsgrundsatz im Asylverfahrensrecht?
Ja, hallo Pia. Das ist ja eine Zielsetzung, die sich schon im Sondierungspapier fand und die, wie du richtig sagst, ja auch damals schon die Migrationsrechtler doch mit gewisser Sorge erfüllt hat. Es geht ja im Kern darum, wem jetzt, also wie das Gericht zu den Tatsachen gelangt, auf denen es sozusagen hinter seiner Entscheidung fällt. Ja. Und beim sogenannten Amtsermittlungsgrundsatz, wie er beispielsweise im Strafrecht bekannt ist, da haben Gerichte eben die Rolle, dass sie den Sachverhalt selbst von Amts wegen erforschen, also ohne dabei irgendwie an das Vorbringen von Parteien oder an Beweisanträge gebunden zu sein. Und beim Beibringungsgrundsatz, den wir aus dem Zivilrecht ja zum Beispiel kennen, da geht es eher darum, dass die Beteiligten die für sie günstigen Tatsachen darlegen und beweisen müssen, also beibringen müssen zum Gericht. Alles, was man sozusagen nicht vorträgt, ist dann für das Gericht auch nicht existent, vereinfacht gesagt. Und dann hat man eben so eine Situation, wo man dann auch nur so gut vor Gericht wegkommt, wie man sich geschickt angestellt hat, sage ich mal.
Okay, heißt das jetzt künftig Asylsuchende vor Gericht eigentlich auf sich gestellt sind und im besten Fall noch auf ihren Anwalt oder ihre Anwältin?
Ich habe jetzt noch einen Beitrag von Winfried Kluth, den hatten wir auch schon im Podcast hier, ein Migrationsrechtler, im Verfassungsblog gelesen, den packen wir euch noch in die Shownotes. Und der hat darauf hingewiesen, also der hat sich auch besorgt geäußert, aber hat darauf hingewiesen, dass gerade im asylrechtlichen Anerkennungsverfahren auch heute schon umfangreiche Mitwirkungspflichten gelten. Also da würde das gar nicht so einen großen Unterschied machen, meint er. Einen echten Unterschied gäbe es daher eher bei Fragen, die jetzt nicht die individuelle Lage des Geflüchteten betreffen, sondern zum Beispiel eine Gefährdung in seinem Heimatland, also die allgemeine Situation im Heimatland zum Beispiel. Und da, so Kluth, sind vor allem Leute aus Ländern betroffen, in denen es eben keine klare Lagebeurteilung gibt, also wo die Gerichte nicht ohnehin schon wissen, wie es da die Lage einzuschätzen ist.
Wo findet sich denn noch die von dir zitierte neue Härte im Asylrecht?
Ja, also wenn man so will, ist das ein bisschen das Best-of der Unionsforderungen der letzten Wochen und Monate, die ja auch für viel Tamtam im Bundestag gesorgt haben. Ich denke, man sieht schon, dass Merz hier ein paar Punkte bekommen hat von der SPD, unter anderem die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte und natürlich auch
also
die...
Also gar kein Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für 2 Jahre, ja? Das ist ja
genau,
schon echt
genau,
eine Ansage.
Ja.
Mhm. Okay.
Und natürlich auch die hoch umstrittene Zurückweisung von Personen ohne Bleiberecht an den deutschen Staatsgrenzen. Die soll jetzt im Zuge weiterer Grenzkontrollen, die man auch durchführen will, eben so lange, bis das europäische Asylsystem wieder funktioniere, was auch immer das heißt, in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn, ist ein Zitat, stattfinden.
Also da ist schon verdammt viel Weiches drin, ne?
Genau, ja. Also heißt es jetzt, dass man die Nachbarn, also dass man sich mit denen verständigen im Sinne von deren Zustimmung einholen will, oder heißt es, dass man sie nur informieren will, bevor man die Leute rüberschickt? Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, die man noch offen ist. Immerhin bekräftigt der Koalitionsvertrag auch, dass man die europäische GIAS-Reform noch in diesem Jahr umsetzen wolle. Also man bemüht sich schon um eine europäische Lösung.
Du hast dir ja auch das Strafrecht angeschaut. Kommt jetzt auch da die Law and Order Union durch?
Ja, die scheint ein bisschen durch. Allerdings glaube ich jetzt auch nicht, dass es sich an der Stelle so viel mit der SPD tut. Da kann man sich ja mal die vergangenen Legislaturperioden mit SPD-Justizministern anschauen. Aber ja, ich denke, das StGB ist auch damals alles andere als entschlackt worden.
Das hatte ja aber eigentlich Marco Buschmann während der Ampelzeit vor. Ist das jetzt wieder vorbei oder können wir darauf hoffen, dass noch ein paar Vorschriften rausfliegen?
Also man bekennt sich zu dem Ziel, ja, aber es wird nicht konkret gesagt, was man denn rausschmeißen würde, was man für überflüssig hält. Also die Klassiker wie Kriminalisierung, Entkriminalisierung des Schwarzfahrens zum Beispiel oder auch des Schwangerschaftsabbruchs, die sucht man jedenfalls vielleicht wenig überraschend für die meisten Beobachter vergebens im Koalitionsvertrag.
Aber dafür will man ja an anderer Stelle auch noch nachschärfen, ne?
Genau, also da finden sich Sachen wie Angriffe auf Rettungspersonal und Polizei sollen härter bestraft werden, aber auch im Cyberstrafrecht will man ein bisschen nachlegen. Ich denke aber vor allem interessant dürfte die Lex Höcke sein, die es jetzt auch in die Einigung geschafft hat.
Ja, mal wieder eine Lex irgendwas. Aber wir haben die ja vergangene Woche im Podcast gehabt. Wir haben ja drüber gesprochen.
Genau, damals hat es ja gerade Marine Le Pen getroffen, die in Frankreich wegen einer strafrechtlichen Verurteilung auf Jahre hinaus nicht mehr für öffentliche Ämter kandidieren darf, stand jetzt. Und eine ähnliche Folge will man nun auch bei wiederholten Verurteilungen wegen Volksverhetzung einführen. Und dann zieht das natürlich schon so ein bisschen auf Leute wie den AfD-Politiker Björn Höcke ab.
Auch im Prozessrecht stehen ja noch ein paar Änderungen an. Wir sprachen eben schon so ein bisschen drüber.
Ja, also du hast ja schon gesagt, man hat sich zum Ziel gesetzt, die StPO mal grundlegend zu überarbeiten. Und ich habe heute Morgen auch auf LinkedIn die Unterhaltung von Strafverteidigern verfolgt, die das zunächst so ein bisschen hoffnungsvoll aufgenommen hatten. Aber dann regte sich auch schon wieder so ein bisschen Besorgnis, denn ob diese Modernisierung im Sinne der Verteidiger ausgehen wird, das kann man zumindest in Zweifel ziehen mit Blick auf die Wortwahl im Koalitionsvertrag, wo steht, zur Gewährleistung einer effektiven Strafverfolgung und einer zügigen Verfahrensführung. Im Übrigen sollen dann vor allem Ermittlungsbefugnisse ausgeweitet werden, also die Straftatenkataloge für Telekommunikationsüberwachung und sonstige sollen ausgeweitet werden und auch eine automatisierte Gesichtserkennung soll kommen für schwere Straftaten.
Naja, klingt jetzt insgesamt noch nicht nach Entschlackung oder vor allem auch nach besserem Rechtsschutz. Danke dir, lieber Max.
Jetzt ist in der Leitung mit mir Denise Dahmen aus der Beck Aktuell Redaktion. Wir sprechen jetzt über Arbeitsrecht, über Wirtschaftsrecht, Familienrecht und Gewaltschutz, aber das alles natürlich nur in Auszügen. Fangen wir doch mit dem Arbeitsrecht an. Ein Grundthema des Vertrags ist ja mehr Wirtschaft, weniger Bürokratie. Ich denke an die Arbeitszeiterfassung, über die ja viel diskutiert wurde. Bietet Schwarz-Rot den Arbeitsrechtlern denn da was an?
Also die Arbeitszeiterfassung ist drin. Die soll unbürokratisch umgesetzt werden, was auch immer das bedeutet. Also wir haben ja die EU-Arbeitszeitrichtlinie in Deutschland unzureichend umgesetzt in dem Arbeitszeitgesetz. Allerdings steht im Koalitionsvertrag, dass die Vertrauensarbeitszeit noch möglich sein soll, also im Einklang mit dem EU-Recht heißt es da. Und es soll Übergangsfristen geben für kleine und mittlere Unternehmen. Und dann gibt's natürlich die wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit. Das ist ja im Vorhinein auch schon ein bisschen diskutiert worden. Steht drin, soll kommen, auch mit noch ein paar anderen Erleichterungen bei der Arbeitszeit. Es soll zum Beispiel an Sonn- und Feiertagen leichter gearbeitet werden können. Da sollen irgendwelche Ausnahmen erweitert werden. Überstunden steuerfrei, auch das ist keine Überraschung, das wurde vorher schon diskutiert und angekündigt. Und es geht auch ein bisschen so um Geschlechtergleichheit. Allerdings, ja, hier ist der Koalitionsvertrag da nicht besonders ambitioniert. Sie wollen Equal Pay bis 2030 verwirklicht haben. Im Moment haben wir ja da das Entgelttransparenzgesetz, was ja, glaube ich, so ein bisschen als zahnloser Tiger eigentlich gilt, weil es sehr hohe Hürden an Arbeitnehmer stellt und sehr viele Möglichkeiten für Arbeitgeber gibt, sich da irgendwie raus zu manövrieren. Jetzt gibt es seit 2023 ja noch die Entgelttransparenzrichtlinie aus der EU und die soll dann irgendwie demnächst umgesetzt werden, dann eben bis 2030. Und das AGG soll auch reformiert werden. Also so viel zum Arbeitsrecht. Aber du hast recht, ein bisschen der Tenor ist mehr Wirtschaft, weniger Bürokratie und deswegen steckt auch wirklich viel drin für Unternehmen, für die soll vieles leichter werden. Das Beschlussmängelrecht für Aktiengesellschaften wird reformiert und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das wird in Deutschland abgeschafft und auch schon vorübergehend ausgesetzt. Das ist ja auch nicht ganz neu, die Ampelkoalition hatte das seinerzeit auch diskutiert.
Ja, sogar Robert Habeck hat ja gesagt, das lieferkettensorgfaltspflichtige Gesetz muss irgendwie weg, wo ich mich gewundert hatte, weil der ja nun eigentlich nur die Weltgerechtigkeit gepachtet hatte, aber sogar der hatte ja davon Abstand genommen. Insofern nicht die größte Überraschung, dass sich eine schwarz-rote Koalition dann dazu durchringt.
Ja, ganz genau. Aber da muss man sagen, das ist ja alles keine wirkliche Dauerlösung, denn wir haben ja aus Europa die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, also sozusagen das europäische Äquivalent zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und die muss umgesetzt werden. Und das heißt, man kann sich da nicht komplett rausziehen aus der Unternehmensverantwortung. Und das soll aber jetzt dann im Rahmen eines Gesetzes über die internationale Unternehmensverantwortung passieren, zeitnah. Und eine Sache hat es noch in den Koalitionsvertrag geschafft, die auch schon sehr, sehr lange diskutiert wird, nämlich das AGB-Recht. Das soll reformiert werden. Das steht ja schon seit Jahren in der Kritik, weil die AGB-Kontrolle in Deutschland zu streng ist und dass dann Deutschland als Wirtschafts- und auch als Justizstandort für internationale Unternehmen unattraktiv macht. Das soll jetzt reformiert werden, wobei der Koalitionsvertrag da etwas vage bleibt.
Noch eine weitere Gruppe, die sich ja seit Jahren eine Reform wünscht, sind die Familienrechtler. Ist für die das was dabei?
Ja, die Familienrechtsreform soll kommen. Ganz so viel steht dazu aber jetzt noch nicht im Koalitionsvertrag. Einmal soll häusliche Gewalt beim Umgangsrecht stärker berücksichtigt werden und das Unterhaltsrecht soll stärker mit dem Sozial- und Steuerrecht verknüpft werden, damit man sozusagen einen besseren Überblick über die wirtschaftliche Situation in der Familie hat. Und wenn man dann beim Unterhalt was ändert, dann die hauptzahlenden Eltern nicht direkt in finanzielle Nöte stürzen. Ich glaube, da hatten sich Experten und Verbände im Vorhinein viel mehr erhofft. Also die Ampel hatte ja auch eine Novelle zu Kindschafts- und Abstammungsrecht geplant, die meines Erachtens ein bisschen größer und umfassender war und die aber dann der Diskontinuität zum Opfer gefallen ist. Und da kommt der Koalitionsvertrag aus meiner Sicht jetzt nicht direkt dran.
Du hast schon gesagt, häusliche Gewalt. Kommen wir doch mal zum Wort Gewaltschutz. Da soll ja auch mehr getan werden, um gerade Frauen zu schützen. Was steht da drin?
Ja, da wird mal wieder das Strafrecht bemüht und zwar nicht zu knapp.
Das Strafrecht also, kann alles lösen, jedes Problem.
Also ich glaube, wir sind uns ja einig, dass es grundsätzlich ganz gut ist, dass die kommende Regierung Gewalt gegen Frauen auf dem Schirm hat. Und die haben da tatsächlich auch wirklich viel auf der Agenda. Ich vermute einfach, dass CDU und SPD da tatsächlich viele Schnittmengen haben und gar nicht so weit auseinander liegen. Also soll das Gewaltschutzgesetz kommen mit irgendwie elektronischer Fußfessel und obligatorischem Anti-Gewalttraining für Täter. Das ist auch keine ganz neue Idee. Das wurde auch also im Vorhinein im Wahlkampf und so auch schon diskutiert. Der Stalking-Paragraph, das ist Paragraph 238 StGB. Wir wollen ja hier auch immer die Normen nennen. Mhm. Der soll erweitert werden um die Verwendung von GPS-Trackern. Und ansonsten gibt's viel so höhere Strafrahmen, zum Beispiel, also für Gewaltdelikte, zum Beispiel Vergewaltigung, das soll höher bestraft werden.
Gut, höhere Strafen, das ist klar, dass das Schwarz-Rot sich da einigen können, genauso wie wir es ja auch bei der inneren Sicherheit haben werden. Ne? Da wird ja noch viel Freude auf Bürgerrechtler zukommen bei dieser Koalition.
Ja, ganz recht. Was ich tatsächlich jetzt spannend fand, dass es neue Qualifikationstatbestände für schweren Raub geben soll und für gefährliche Körperverletzung. Und sogar auch ein neues Mordmerkmal. Wie genau das aber aussehen könnte, steht nicht im Koalitionsvertrag. Manche werden sich erinnern, es gab ja schon mal einen Vorstoß von der CDU, dass man Mordmerkmal hinzufügt, nämlich dass man unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit eben einen Menschen tötet. Und dieser Vorschlag ist, glaube ich, von allen Seiten sehr hart kritisiert worden aus verschiedenen Gründen. Aber das Vorhaben im Koalitionsvertrag, das scheint ein bisschen in eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Da heißt es, dass man Frauen und besonders verletzliche Personen wie Kinder, gebrechliche Menschen und Menschen mit Behinderung schützen werde. Was genau das heißt, ich bin mal gespannt. Also es sind jetzt natürlich nur Auszüge, steht noch mehr drin im Koalitionsvertrag. 146 Seiten sind das. Kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, sich die mal zu Gemüte zu führen.
Ja, ich glaube, Markus Söder sprach ja davon, dass das Zeug zum Bestseller habe, weil in jedem Satz Politik pur drin stünde. Das sehe ich auch so. Also, Denise, ganz vielen Dank für diesen Überblick.
Sehr gerne.
Wie meinen?
Oft sind es Journalisten, die bei Behörden Informationen abfragen. Aber tatsächlich können das auch Bürgerinnen und Bürger, ganz ohne Presseausweis. Möglich macht es das Informationsfreiheitsgesetz und das Umweltinformationsfreiheitsgesetz. Ich kann aus eigenem früheren Erleben sagen, schon die Tatsache, dass da ständig Infos abgefragt werden, wirken sich in einem Bundesministerium durchaus aus. Die Merz-Koalition will nun aber an diese freiheitlichen Regelungen ran. Das ergibt sich aus einem internen Papier, das komplett online gestellt wurde durch die Organisation Frag den Staat, für die das IFG quasi Lebenselixier ist. Und es zeigen sich zarte Parallelen zu Amerika, dass die Trump-Regierung Signal als Kommunikationsweg nutzte, um über die Bombardierung zu sprechen, bringen manche mit dem dortigen IFG in Verbindung. Lästig, diese Transparenz. Ich spreche jetzt am Mittwochmorgen, während also gerade eine Eilmeldung hereinkommt, die den Schluss des Koalitionsvertrags ankündigt, mit dem Berliner Rechtsanwalt Dr. Christoph Patsch, der, so viel darf und muss ich sagen, für viele Medienverlage schon häufiger IFG-Verfahren geführt hat. Herzlich willkommen, Christoph Patsch.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie kam der Staat denn eigentlich dazu, sich durch so ein IFG selbst einzuschränken?
Das hat eine lange Geschichte. Es gibt ja in Schweden seit über 200 Jahren, in den skandinavischen Ländern seit über 100 Jahren sehr gut funktionierende Informationsfreiheitsgesetze. Die deutschen Revolutionäre 1848 haben auch die Öffentlichkeit der Staatsverwaltung gefordert, kamen bekanntermaßen damit nicht durch, gingen in die USA und haben dort unter anderem die Demokratische Partei gegründet, die dann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts den Freedom of Information Act in den USA eingeführt haben. Man muss übrigens dazu sagen, dass die amerikanische Besatzungsmacht 1945 in Bayern und anderen Ländern ausdrücklich gesagt hat, es muss ein starkes Recht geben, um the tendency of the German bureaucrats to arrogance reduziert wird und Transparenz hergestellt wird. Das hat man damals dann 1949 entscheidend in der deutschen Gesetzgebung abgeschwächt, nämlich nur zu einem Presseauskunftsrecht. Die Idee war aber schon damals, jedenfalls von den Amerikanern, dass alle Einsicht bekommen sollten, um eben die Verwaltung zu überprüfen, korrigieren und alles transparent zu machen. Das hat dann tatsächlich bis 2006 gebraucht, als die Regierung Schröder auf der Flucht die richtige Idee hatte, in der Opposition ist ein IFG immer günstig, und hat dieses Gesetz als letztes Gesetz, bevor sie dann in die Opposition ging, verabschiedet. Damals hat auch die FDP verzichtet, auf den Vermittlungsausschuss anzurufen, sodass das nicht mehr in den Bundesrat ging, und das ging dann wunderbar durch. Seit 2006 also erst haben wir in Deutschland ein IFG, und das hat auch sehr gut funktioniert. Und wie Sie bereits gesagt haben, allein dass es existiert, allein dass ein Kontrollinstrument durch einfach nur Auskunft vorhanden ist, führt das zu Zurückhaltung in vielen Bereichen bei der Verwaltung. Und es war eben auch im Gesetzesentwurf der damaligen SPD enthalten, dass dieses Gesetz erstens der Wiedergewinnung des Vertrauens der Bevölkerung in die Regierung dienen sollte, zweitens der Bekämpfung von Korruption und drittens der Modernisierung der Verwaltung. Das war der Gesetzeszweck im Gesetzesentwurf der SPD. Der ist dann nicht in den Gesetzeszweck des Gesetzes gekommen, weil das Innenministerium damals in der Anhörung sagte, das brauchen wir alles nicht. Aber in der Rechtsprechung hat sich das auch weitergehalten, dass man sagt, das sind die drei Gründe des IFGs.
Modernisierung, wer braucht das schon? Aber das zeichnet sich dann ja jetzt gerade ab, dass man nun vielleicht eine kleine Rolle rückwärts plant, jedenfalls der schwarze Teil dieser werdenden Koalition, die will ja nun davon abrücken. Zeitweise hieß es jedenfalls, das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen. So stand es in dem Sondierungspapier in Blau, also Unionswunsch. Das hat Philipp Amthor inzwischen ein bisschen eingesammelt. Er sagte der Bild-Zeitung, wir wollen das IFG nicht ersatzlos abschaffen. Es geht uns natürlich nicht um die Einschränkung Transparenzrechte der Bürger oder der Presse, sondern um effizientere und praktikablere Verfahren. Ist das jetzt eine Schutzbehauptung? Denn es gab ja wohl offenbar vor etlichen Jahren mal eine Evaluierung, die durchaus Mängel am IFG zeigte. Wie erleben Sie das denn in der Praxis?
Nun ja, es gab ja schon bei der alten Koalition den Wunsch, das IFG weiterzuentwickeln zu einem Transparenzgesetz, so wie es in Hamburg oder Bremen bereits existent ist und wie es in bereits vielen europäischen Ländern gang und gäbe ist. Das hat aber auch die alte Koalition nicht durchbekommen. Und zwar scheiterte der Gesetzesentwurf, der angeblich vorlag, bereits im Innenministerium, weil die Verwaltung intern dagegen Sturm gelaufen ist. Man muss sagen, das IFG ist das einzige Gesetz Deutschlands, was mir bekannt ist, das aus der Mitte des Bundestags entstanden ist. Unter anderem deshalb, weil die Verwaltung es sabotiert hat. Und dann haben sich ein paar Abgeordnete zusammengefunden von SPD und Grüne, haben gesagt, das müssen wir jetzt durchkriegen, das ist einfach essentiell und Stand der Technik. Was nun Herr Amthor gerade plant, ist mir unbekannt. Es gibt natürlich mehrere Theorien, was er damit bezweckt hat. Möglicherweise nur ein Verhandlungschip, um, sagen wir mal, überbordende Forderungen der SPD abzuwehren oder tatsächlich, wenn er sich von der Verwaltung hat beraten lassen, dass die sagten, also das stört uns und es ist viel zu viel Aufwand und das brauchen wir nicht und warum? Oder, sagen wir mal, positiv gewendet, es kann ja durchaus sein, dass er auch das IFG zu einem Transparenzgesetz fortentwickeln kann und will. Das wäre dann durchaus fortschrittlich und sinnvoll, denn zum Beispiel in Hamburg ist das Transparenzgesetz das Gesetz, was die Verwaltung hauptsächlich nutzt. Sie kann nämlich offensichtlich in Hamburg auch nicht mit anderen Kollegen in der Verwaltung sprechen und dann gehen sie auf das Transparenzgesetz und schauen sich da die Unterlagen an. Also das hilft hauptsächlich der Verwaltung und ist natürlich ein gutes Tool für die Recherche, für die Verwaltung, um ihre Entscheidung zu machen. Also wenn man das auf Bundesgebiet jetzt mal umsetzte, dann wäre das tatsächlich ein Fortschritt. Ich glaube natürlich auch nicht ganz daran, denn die Praxis ist, dass die Verwaltung dieses Gesetz an jeder Ecke versucht zu behindern und zu sabotieren. Und auch mit absurden Argumenten die Gerichtsverfahren versucht in die Länge zu ziehen, um eben das Interesse an diesem Gesetz zu reduzieren.
Amthor plädiert ja auch fürs Zusammenlegen von IFG, dem Umweltinformationsfreiheitsgesetz und dem Verbraucherinformationsfreiheitsgesetz. Das klingt ja erstmal nach einer irgendwie ganz vernünftigen Idee. Und dann will er ja auch noch den Auskunftsanspruch der Presse regeln. Damit haben Sie sich ja auch schon intensiv beschäftigt. Wir haben ja keinen Auskunftsanspruch der Presse, jedenfalls nicht gesetzlich festgelegt auf Bundesebene. Und ich glaube, auch die Ampel wollte das schon einführen. Glauben Sie, dass ausgerechnet eine Mitte-Koalition unter Merz das jetzt hinkriegt?
Es hat sich ja oft erwiesen, dass diejenigen, denen man das am wenigsten zugetraut hat, sich durchaus plötzlich zusammenfinden und sagen, wir bringen das jetzt durch. Ja, also das ist ja oft so, dass eigentlich die entgegengesetzte politische Richtung dann die Modernisierung einleitet. Das kann durchaus sein. Wir sprechen ja von einer Atomisierung der Informationszugangsgesetze. Also man hat ein UIG, man hat ein Verbraucherinformationsgesetz, man hat ein IFG und man hat ein grundgesetzlich abgesicherten Auskunftsanspruch der Presse, nachdem 2013 das Bundesverwaltungsgericht sehr überraschend festgestellt hat, dass der landespresserechtliche Anspruch nicht mehr gilt. Auch das war damals ein herber Schlag schon für die Informationszugangsrechte. Da hat dann aber das Verfassungsgericht gesagt, diese Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist nur verfassungskonform, wenn sie mindestens das Niveau der Landespressegesetze einhält. So, da ist man also wieder den ganzen Zirkel zurückgegangen und auf demselben Niveau gelandet, nur mit einer anderen Begründung. Es würde durchaus Sinn machen, diese ganzen unterschiedlichen Gesetze jetzt in einem Gesetz zusammenzufassen. Das setzt aber voraus, erstens, dass man nicht unter das Niveau des UIG gehen kann, denn das ist europarechtlich determiniert. Dann kann also auch eine deutsche Regierung nicht einfach sagen, wir geben jetzt weniger. Gleiches gilt wohl auch für den verfassungsrechtlichen Auskunftsanspruch. Da muss man mindestens auf das Niveau der landespresserechtlichen Gesetze gehen. Und es wäre natürlich schön, wenn die Presse 50 Jahre danach auch einen Einsichtsanspruch bekäme, was sie bisher angeblich nicht hatte. Jedenfalls die Rechtsprechung vieler Gerichte, insbesondere des Verwaltungsgerichts Berlin, wollte nie an den Einsichtsanspruch, obwohl er historisch so vorgeschrieben ist. Aber Berlin war da immer sehr regierungsnah und hat gesagt, das geht nicht. Nur in Ausnahmefällen und der Ausnahmefall liegt heute nicht vor. Da haben wir es also nie durchbekommen. Andere Gerichte waren da sehr viel liberaler und offener und transparenzfreudiger und haben gesagt, selbstverständlich dürfen sie Einsicht nehmen, auch als Presse.
Vielleicht nochmal kurz zur praktischen Bedeutung des IFG. Also ich als Praktiker, als Journalist damals, habe mit dem IFG nie gearbeitet, weil das alles immer zu lange dauerte. Ne? Also da einen Antrag stellen und dann warten. Aber ich war im tagesaktuellen Journalismus. Also entweder ich kriege die Info oder ich kriege sie nicht oder ich hole sie mir woanders und lasse sie mir durchstechen. Aber da war das Rechtliche nicht so bedeutsam, vor allen Dingen nicht der IFG. Bei anderen ist es ja völlig anders und der Presseauskunftsanspruch funktioniert ja auch nochmal wieder anders. Wie bedeutsam ist das IFG denn für die Praxis? Wie wichtig ist das? Wie schlimm wäre es, wenn es wegfiele?
Also zunächst mal hängt es sehr von den Gerichten ab, wie bedeutsam das IFG ist. Wie gesagt, die Gerichte in Berlin, also VG und OVG, haben zum Beispiel noch nie einen einstweiligen Antrag nach IFG zugelassen. Das gibt es sehr wohl. Das VG Potsdam hat das schon gemacht. Da gibt es Entscheidungen und auch der Professor Schoch, der sozusagen der Meister des IFG ist, sagt, warum soll man nicht einen Einzwangantrag nach IFG durchbekommen? Dafür gibt es ja auch entsprechende Rechtsprechung, Vorwegnahme der Hauptsache geht, wenn A, B, C. Also das ginge. Das IFG ist tatsächlich etwas, wenn man einen langen Atem hat. Und es ist etwas für Forscher und Journalisten, die eben nicht am nächsten Tag ihren Artikel schreiben müssen oder wollen, sondern zumindest ein Jahr haben. Dann kann man natürlich im Gegensatz zum Auskunftsanspruch das Dokument bekommen. Und das Dokument ist halt schön, das kann man zeigen. Damit ist man auch sehr viel sicherer gegenüber Gegendarstellungsansprüchen, Unterlassungsansprüchen. Es ist also eine Absicherung für die Presse, für ihre Recherche. Die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten bei der Presse werden ja immer nach oben geschraubt. Und gleichzeitig gibt man ihr eben kaum die Möglichkeit, an das Dokument zu kommen. Und gerade für historisch relevante Berichterstattung ist es eben fantastisch, dass man das Dokument dann plötzlich vor sich hat und daraus zitieren kann, es zeigen kann.
Würden Sie zum Abschluss noch eine Prognose wagen? Werden Sie denn unter einer Merz-Regierung nun mehr oder weniger Arbeit in Sachen IFG bekommen?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man versucht, das IFG zurückzuschneiden. Dann gibt es aber andere Gesetze, wie eben den verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch nach Artikel 5. Es gibt das Bundesarchivgesetz. Also es gibt Gott sei Dank noch Möglichkeiten. Und es gibt auch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, welche allen Personen, die im öffentlichen Interesse Auskunft und Einsicht verlangen, ein Recht auf Einsicht geben. Auch darauf kann man dann zurückgreifen. Das ist natürlich noch ein bisschen mühsamer und langwieriger. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung versucht, über die neue Regierung etwas durchzubekommen. Aber dass vielleicht auch die neue Regierung sagt, ähnlich wie die Koalition, ja, das haben wir jetzt in unserem Vertrag drin, aber umsetzen werden wir es nicht. Wir lassen also das IFG so, wie es ist. Das wäre immerhin eine Möglichkeit. Wenn man das IFG anfasste und zusammenfügte mit anderen Gesetzen, müsste man es auf das Niveau des UIG bringen, also nochmal höher setzen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Das wäre sinnvoll, das wäre gut, aber da denke ich, wird die neue Regierung zu bedacht sein, eine gewisse Intransparenz bei ihrem Ausgabeverhalten zu schützen. Und dann stört natürlich das IFG.
Wobei ja mehr Information und Transparenz immer gut wäre für das Bürgervertrauen, für das ja alle geworben haben, nicht zuletzt ja die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die beklagte das fehlende Vertrauen zwischen Bürgern und Staat oder Bürgern und Parlament jedenfalls. Gut, Herr Bartsch, ganz vielen Dank. Das war wie immer total interessant und ich sage vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie. Schönen Tag.
So, und jetzt kommt noch kurz Aktualisierungs-Hendrik rein. Ich hatte es im Gespräch schon gesagt, wir haben ja am Mittwoch gesprochen, Stunden vor der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags. Ja, was steht da nun drin? Jetzt wissen wir es, jetzt ist ja Donnerstag. Es klingt ein bisschen sphinxhaft. Unter Stärkung der repräsentativen Demokratie heißt es, wir wollen den Bundestag zu einem modernen Gesetzgebungsorgan weiterentwickeln und so weiter. Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung reformieren. Ergänzend zur repräsentativen Demokratie setzen wir dialogische Beteiligungsformate fort und so weiter. Also, von einer Abschaffung ist da nicht mehr die Rede. Das war jetzt auch nicht zu erwarten nach dem ganzen, ja, fast schon Shitstorm, der da über die künftigen Koalitionäre herübergebrochen war. Und der Vertrag spricht davon, dass auch die Verwaltung profitieren könne. Das ist interessant, denn Christoph Bartsch hatte ja davon gesprochen, dass das auch für die Verwaltung nützlich sein kann, wenn das IFG mehr Informationen bereithält im Sinne eines Transparenzgesetzes. Christoph Bartsch hat mir jetzt auch geschrieben, dass er angesichts dieser Formulierung durchaus Hoffnung hat, dass der Weg zu einem zeitgemäßen Transparenzgesetz geöffnet sei.
Und wir sprechen jetzt auf keinen Fall die 551 Fragen an, die von der Partei kamen, die jetzt die erste Regierungspartei stellt. Okay, wir machen weiter und kommen zum Ende langsam, oder? Und haben genug von Berlin.
Zu den 551 muss man vielleicht eins noch sagen, der Verein Demokratie Leben soll weiterhin Geld bekommen. Das steht im Koalitionsvertrag auch drin, ne? Also das ist dann schon ziemlicher 180. Naja.
Okay, so jetzt aber genug von Berlin. Wir haben noch ein hübsches Urteil zum Schluss.
Ja, tatsächlich, für das Ende dieses Podcasts und naja, das Ende von allem eigentlich. Es geht um Bestattungswerberecht. Mein Papi kommt nach Hause, so hat ein Bestatter und Verbraucherrechtsaktivist öffentlich auf Plakaten geworben. Klingt nach Samstag gehört Fati mir, die alte IG Metall-Werbung für die 35-Stunden-Woche aus den 50er Jahren, manche erinnern sich vielleicht. Hier liegt die Sache aber anders, Papi soll nämlich in der Urne nach Hause dürfen, darf er aber nicht, denn in Deutschland gilt Bestattungspflicht. Ich gebe die Asche raus und das ist auch gut so, stand auf einem anderen Plakat dieses Aktivisten, auf dem ein sonnenbebrillter Mann mit Hut eine Urne an ein freudestrahlendes Kind übergab. Und das ist natürlich eine Lüge, siehe oben Bestattungspflicht. Das Kammergericht musste nun entscheiden, ob so eine Werbung des Bestatters womöglich gegen das UWG verstößt, wegen Falschbehauptung. Nein, meinte das Kammergericht, anders als das Landgericht II übrigens, denn es gehe bei den Plakaten vordergründig um Weltanschauliches und nicht das Verkaufen von Bestattungsleistungen. Es fehle also an einer geschäftlichen Handlung für unsere Freunde aus dem grünen Bereich.
Also es ist wirklich ein weirder Fall und das sind sehr merkwürdige Plakate. Wir packen euch natürlich den Artikel dazu von Beck aktuell in die Shownotes.
Und wer weiß, vielleicht packt Friedrich Merz ja voll ins Entbürokratisierungs-Ehrgeiz und dann heißt es Afuera, deutsche Bestattungspflicht. Wir sagen uns jetzt jedenfalls bis auf Weiteres ein. Das war's. Bis nächste Woche. Die Musik ist drin. Und wir sind raus.
Feedback, Lob und Kritik bitte wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de oder in den sozialen Medien. Und bevor wir jetzt noch wirklich solche Überleitungen aus der Hölle weitermachen, sind wir wirklich, wirklich am Ende für diese Woche. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.